Tyrion. Er träumte von seinem hohen Vater und dem Verhüllten. Er träumte, sie wären ein und derselbe, und als sein Vater ihn in die Steinarme schloss und sich vorbeugte, um ihm seinen grauen Kuss zu geben, erwachte er mit trockenem Mund und dem rostigen Geschmack von Blut auf der Zunge, während sein Herz heftig in der Brust pochte. »Unser toter Zwerg ist zu uns zurückgekehrt«, sagte Haldun. Tyrion schüttelte den Kopf, um das Geflecht der Träume zu verscheuchen.
»Die Gram, ich bin in der Gram ertrunken. Ich bin nicht tot.«
»Das bleibt abzuwarten.« Der Halbmeister stand über ihm. »Ente, sei ein guter Vogel und koche eine Brühe für unseren kleinen Freund hier. Er muss ja am Verhungern sein.«
Er war auf der Scheue Maid, wurde Tyrion bewusst, unter einer kratzigen Decke, die nach Essig roch.
»Die Gram liegt hinter uns. Es war nur ein Traum. Ich habe nur geträumt, dass ich ertrunken bin.«
»Warum stinke ich nach Essig?« »Lemore hat dich damit abgewaschen. Manche behaupten, das hilft, um die Ansteckung mit den Grauschuppen zu verhindern. Ich bin eher geneigt, das zu bezweifeln, aber ein Versuch kann ja nicht schaden. Es war auch Lemore, die dir das Wasser aus den Lungen gepresst hat, nachdem Greif dich herausgezogen hatte. Du warst kalt wie Eis und hattest blaue Lippen. Yandri meinte, wir sollten dich wieder reinwerfen, aber der Junge hat es verboten.«
»Der Prinz.«
Die Erinnerung stellte sich mit einem Schlag wieder ein. Der Steinmann, der mit den rissigen grauen Händen nach ihm griff und zwischen dessen Fingern das Blut hervortrat.
»Er war schwer wie ein Fels und hat mich nach unten gezogen.«
»Greif hat mich herausgezogen?«
»Er muss mich hassen, sonst hätte er mich sterben lassen.«
»Wie lange habe ich geschlafen? Wo sind wir?«
»Selhoris.« Haldun zog ein kleines Messer aus dem Ärmel. »Hier«, sagte er und warf es Tyrion zu. Der Zwerg zuckte zusammen. Das Messer landete zwischen seinen Füßen und blieb zitternd im Deck stecken. Er zog es heraus.
»Wozu soll das gut sein?«
»Zieh deine Schuhe aus und steche dir in jede Zehe und jeden Finger.
Das klingt schmerzhaft.«
»Hoffentlich schmerzt es, na los!« Tyrion zog sich erst den einen und dann den anderen Stiefel aus, streifte sich die Hose ab und spähte auf seine Zehen. Sie schienen ihm nicht besser oder schlechter auszusehen als zuvor. Vorsichtig piekte er sich in den einen großen Zeh.
»Stärker!« verlangte Haldun Halbmeister.
»Soll es vielleicht bluten?«
»Wenn es sein muss. Ich bekomme Schorf auf jedem Zeh.«
»Der Zweck der Übung besteht nicht darin, deine Zehen zu zählen. Ich will sehen, wie du zusammenzuckst. Solange die Stiche wehtun, ist alles in Ordnung. Erst wenn du die Klinge nicht mehr spürst, hast du Grund zur Sorge.«
»Grauschuppen?«
Tyrion verzog das Gesicht. Er piekte in den nächsten Zeh und fluchte, als ein Tropfen Blut hervorquoll und auf die Messerspitze floss.
»Das tat weh. Seid ihr nun zufrieden?«
»Ich tanze vor Freude.«
»Deine Füße stinken ja noch übler als meine, Jollo!«
Ente hielt ihm einen Becher mit Brühe hin.
»Greif hat dich doch gewarnt, die Steinmenschen nicht anzufassen.«
»Ja, aber leider hat er die Steinmenschen nicht davor gewarnt, mich anzufassen.«
»Du solltest auch nach toter grauer Haut Ausschau halten, während du weiter stichst, und Nägeln, die schwarz werden«, sagte Haldun. »Falls dir solche Anzeichen auffallen, zögere nicht. Besser einen Zeh verlieren als einen Fuß. Besser einen Arm verlieren, als den Rest deiner Tage wimmernd auf der Brücke der Träume zu verbringen.
Den anderen Fuß, bitte, und dann die Finger.«
Der Zwerg schlug die krummen Beine andersherum übereinander und stach sich in die anderen Zehen.
»Soll ich mir auch in meinen Stachel stechen?«
»Schaden kann es nicht.«
»Es würde euch nicht schaden, meint ihr, obwohl ich ihn genauso gut gleich abschneiden könnte, so selten, wie ich von ihm Gebrauch mache.«
»Tu dir keinen Zwang an. Wir können ihn gerben und ausstopfen lassen und für ein Vermögen verkaufen. Der Schwanz eines Zwergs verfügt über magische Kräfte.«
»Das erzähle ich den Frauen schon seit Jahren.«
Tyrion stach sich die Dolchspitze in die Spitze des Daumens, schaute zu, wie ein Blutstropfen hervortrat, und saugte ihn auf.
»Wie lange muss ich mich noch so foltern? Wann steht fest, dass ich mich nicht angesteckt habe?«
»Ernsthaft?« fragte der Halbmeister. »Niemals.
Du hast den halben Fluss getrunken. Vielleicht hast du schon angefangen, grau zu werden, nur verwandelst du dich von innen nach außen in Stein, angefangen mit Herz und Lunge. Falls dem so ist, hilft es nicht, in die Zehen zu stechen und in Essig zu baden. Wenn du fertig bist, trink die Brühe.
Die Brühe war gut. Allerdings fiel Tyrian auf, dass der Halbmeister den Tisch zwischen ihnen ließ, während er aß. Die scheue Maid war an einem verwitterten Anleger verteut, am Ostufer der Rheune. Zwei Stege weiter verließen Soldaten eine volantische Flussgaleere. Unterhalb einer Sandsteinmauer drängten sich Läden und Stände und Lagerhäuser. Die Türme und Kuppeln der großen Stadt waren dahinter zu sehen. Sie leuchteten rot im Licht der aufgehenden Sonne.
Nein, keine große Stadt.
Selhoris wurde nur als Kleinstadt betrachtet, die von Alt Volantis aus regiert wurde.
Er war nicht in Westeros.
Lemore kam auf Deck und brachte den Prinzen mit. Als sie Tyrion sah, kam sie übers Deck gerannt und umarmte ihn.
»Die Mutter ist gnädig. Wir haben für dich gebetet, Hugo.«
»Ihr zumindest, hm?
Das werde ich euch nicht zum Vorwurf machen.«
Die Begrüßung des jungen Greifs fiel nicht so überschwänglich aus. Der junge Prinz war schlecht gelaunt und wütend, weil er an Bord der scheue Maid bleiben musste, anstatt mit Yandri und Ysilla an Land zu gehen.
»Uns geht es nur um deine Sicherheit«, erklärte Lemore ihm. »Wir leben in unruhigen Zeiten.«
Haldun Halbmaester erläuterte es Tyrion. »Auf dem Weg von der Gram nach Selhoris hinunter haben wir dreimal Reiter am Ostufer gesehen, die nach Süden unterwegs waren. Dothraki. Einmal waren sie so nah, dass wir die Glöckchen in ihren Haaren klingeln hören konnten. Und manchmal haben wir nachts ihre Feuer jenseits der Hügel im Osten gesehen. Auch Kriegsschiffe haben wir gesichtet, Flussgaleeren aus Volantis, die voller Sklavensoldaten waren. Die Triarchen fürchten offensichtlich einen Angriff auf Selhoris.«
Das verstand Tyrion nur zu gut. Von allen größeren Städten an der Rheune lag Selhoris als einziger am Ostufer, und deshalb war es der Bedrohung durch die Reiterlords viel stärker ausgesetzt als die Schwesterstädte am anderen Ufer.
»Trotzdem ist es eine kleine Beute. Wenn ich Karl wäre, würde ich einen Angriff auf Selhoris vortäuschen und die Volantene herbeieilen lassen, um es zu verteidigen, und mich dann nach Süden wenden und geradewegs gegen Volantis selbst reiten.«
»Ich kann mit dem Schwert umgehen«, beharrte der junge Greif.
»Selbst der mutigste deiner Vorfahren hat die Königsgarde in Zeiten der Gefahr eng um sich geschart.«
Lemore hatte die Robe einer Septa gegen ein Gewand gewechselt, das eher zur Frau oder Tochter eines wohlhabenden Händlers passte. Tyrion beobachtete sie genau. Er hatte die Wahrheit unter dem blau gefärbten Haar von Greif und dem jungen Greifen rasch genug erkannt, und Yandri und Ysilla schienen nicht mehr zu sein als das, was sie vorgaben, während Ente eher etwas weniger darstellte.
Lemore hingegen? Wer ist sie wirklich? Warum ist sie hier? Nicht für Gold, scheint mir. Was bedeutet ihr dieser Prinz? War sie jemals eine echte Septa?
Haldun fiel ebenfalls auf, dass sie die Kleidung gewechselt hatte.
»Was sollen wir denn von diesem plötzlichen Abfall vom Glauben halten? Ich habe euch lieber in den Roben einer Septa gesehen, Lemore.«
»Ich hingegen lieber nackt«, sagte Tyrion.
Lemore warf ihm einen tadelnden Blick zu. »Das liegt nur daran, dass du eine so verdorbene Seele hast. Die Robe einer Septa deutet unübersehbar auf Westeros hin und könnte unerwünschte Aufmerksamkeit auf uns lenken.« Sie wandte sich wieder an Prinz Aegon.
»Du bist nicht der Einzige, der sich verstecken muss.«
Das beschwichtigte den Jungen nicht.
»Der perfekte Prinz, aber immer noch ein halber Junge, der wenig und noch viel weniger von der Welt und ihrem Kummer weiß.« »Prinz Aegon«, sagte Tyrion, »da wir beide an Bord dieses Schiffes festsitzen, erweist ihr mir vielleicht die Ehre einer Partie Kühwasse, um uns die Zeit zu vertreiben?«
Der Prinz sah ihn argwöhnisch an.
»Ich habe keine Lust mehr auf Kühwasse.« »Ihr meint, ihr habt keine Lust mehr, gegen einen Zwerg zu verlieren?«
Das stachelte den Stolz des Jungen an, genau wie Tyrion vorhergesehen hatte.
»Holt das Brett und die Figuren, Tyrion. Diesmal werde ich euch niedermachen.«
Sie saßen im Schneidersitz hinter der Kabine an Deck und spielten. Der junge Greif stellte sein Heer in Angriffsstellung auf und setzte den Drachen, die Elefanten und die schweren Pferde nach vorn.
»Die Aufstellung eines jungen Mannes, der so verwegen wie töricht ist. Er riskiert alles für den schnellen Sieg.«
Er überließ dem Prinzen den ersten Zug. Haldon stand hinter ihnen und schaute dem Spiel zu. Als der Prinz nach seinem Drachen griff, räusperte sich Tyrion.
»An eurer Stelle würde ich das nicht tun. Es ist ein Fehler, seinen Drachen zu früh zum Einsatz zu bringen.«
Er lächelte unschuldig.
»Euer Vater kannte die Gefahr, die darin liegt, zu kühn vorzugehen.«
»Habt ihr meinen richtigen Vater gekannt?«
»Nun, ich habe ihn zwei- oder dreimal gesehen, aber als Robert ihn tötete, war ich erst 10 und mein eigener Vater hat mich unter einem Stein versteckt. Nein, ich kann nicht behaupten, ich hätte Prinz Rhaegar gekannt, nicht so, wie ihn euer falscher Vater kannte. Lord Connington war des Prinzen bester Freund, nicht wahr?«
Der junge Greif strich sich eine der blauen Locken aus den Augen.
»Sie waren zusammen Knappen in King's Landing.«
»Ein treuer Freund, unser Lord Connington. Das muss er sein, wenn er dem Enkel des Königs die Treue hält, der ihm Ländereien und Titel nahm und ihn in die Verbannung schickte. Wirklich zu schade. Sonst wäre Prinz Rhaegars Freund vielleicht zur Stelle gewesen, als mein Vater King's Landing plünderte. Dann hätte er Prinz Rhaegars kostbaren kleinen Sohn retten können, als man ihm das königliche Hirn mit einem Stoß gegen die Wand zerschmettert hat.«
Der Junge errötete.
»Das war ich nicht. Das war der Sohn irgendeines Gerbers vom Pisswassergraben, dessen Mutter bei seiner Geburt gestorben war. Sein Vater hatte ihn Lord Varys für einen Krug Arborgold verkauft. Er hatte noch mehr Söhne, aber noch nie Arborgold getrunken. Varys gab den Pisswasserjungen meiner hohen Mutter und hat mich dafür in seine Obhut genommen.«
»Ja?«
Tyrion zog seine Elefanten.
»Und als der Pisswasserprinz an eurer Stelle gestorben war, hat der Eunuch euch über die Meerenge zu seinem fetten Freund, dem Käsehändler, geschmuggelt, der euch auf einem Starkkahn versteckt und einen verbannten Lord für euch gefunden hat, der bereit war, euren Vater zu spielen. Das ist eine wunderschöne Geschichte, und den Sängern wird eure Flucht einen wunderbaren Stoff für ihre Lieder bieten, sobald ihr auf dem eisernen Thron sitzt, vorausgesetzt, unsere wunderschöne Daenerys nimmt euch zum Gemahl.«
»Das wird sie, das muss sie.«
»Sie muss?« Tyrion schnalzte mit der Zunge.
»Dieses Wort hören Königin gar nicht gern. Ihr seid der vollkommene Prinz, wohl wahr, klug und kühn und so hübsch, wie es sich eine Jungfrau nur wünschen könnte. Daenerys Targaryen ist allerdings keine Jungfrau. Sie ist die Witwe eines Karls der Dothraki, eine Mutter von Drachen, und sie hat schon Städte geplündert. Sie ist Aegon, der Eroberer mit Titten. Möglicherweise ist sie gar nicht so willig, wie ihr es euch wünscht.«
»Sie wird willig sein!«
Prinz Aegon klang schockiert. Es war offensichtlich, dass er nie zuvor daran gedacht hatte, dass seine Zukünftige ihn vielleicht zurückweisen könnte.
»Ihr kennt sie nicht!«
Er nahm sein schweres Pferd und knallte es auf das Spielbrett. Der Zwerg zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß, dass sie ihre Kindheit verarmt in der Verbannung verbracht und nur von Träumen und Intrigen gelebt hat. Ich weiß, dass sie von einer Stadt zur nächsten geflohen ist, immer in Angst, nie in Sicherheit und keine Freunde hatte, außer einem Bruder, der den Berichten zufolge halb verrückt war. Ein Bruder, der ihre Jungfräulichkeit an die Dothraki verkauft hat, weil die ihm dafür ein Heer versprochen haben. Ich weiß, dass irgendwo dort draußen im Gras ihre Drachen geschlüpft sind, und sie im Grunde auch. Ich weiß, dass sie stolz ist, wie auch nicht. Was blieb mir außer ihrem Stolz? Ich weiß, dass sie stark ist, wie auch nicht. Die Dothraki verachten Schwäche. Wäre Daenerys schwach gewesen, wäre sie mit Viserys untergegangen. Ich weiß, dass sie wütend und zu allem entschlossen ist. Astapor, Yunkai und Meereen sind Beweis genug dafür. Sie hat das Grasland durchquert und die rote Wüste, hat Anschläge von Meuchelmördern und Verschwörungen und grausame Zauberei überlebt. Sie hat um einen Bruder, um einen Gemahl und um einen Sohn getrauert. Sie hat die Städte der Sklavenhändler unter ihren zierlichen Sandalen in den Staub getreten. Also, wie wird diese Königin wohl reagieren, wenn ihr mit eurer Bettelschale in der Hand vor ihr auftaucht und sagt,
»Guten Morgen, liebes Tantchen, ich bin dein Neffe Aegon, auferstanden von den Toten. Ich habe mich mein Leben lang auf einem Starkkahn versteckt, aber jetzt habe ich mir die blaue Farbe aus dem Haar gewaschen und hätte gern einen Drachen, bitte.« »Habe ich schon erwähnt, mein Anspruch auf den eisernen Thron ist berechtigter als deiner.«
Aegon verzog zornig den Mund.
»Ich werde meiner Tante nicht als Bettler gegenübertreten. Ich komme als Verwandter zu ihr mit einem Heer.«
»Mit einem kleinen Heer.«
Na, das hat ihn richtig wütend gemacht. Der Zwerg fühlte sich unwillkürlich an Joffrey erinnert. »Ich habe eine Gabe, Prinzen zu erzürnen.«
»Königin Daenerys hat ein großes Heer, und das hat sie nicht dir zu verdanken.«
Tyrion zog mit seinen Armbrustschützen.
»Sagt, was ihr wollt, sie wird meine Braut. Lord Connington wird sich darum kümmern. Ich vertraue ihm, als wäre er von meinem eigenen Blut.«
»Vielleicht solltet ihr an meiner Stelle die Rolle des Narren spielen.«
»Vertraut niemandem, mein Prinz, nicht eurem Meister ohne Kette, nicht eurem falschen Vater, nicht der heldenhaften Ente oder der liebreizenden Lemore und auch nicht den anderen guten Freunden, die euch großgezogen haben. Und vor allem traut weder dem Käsehändler noch der Spinne noch dieser kleinen Drachenkönigin, die ihr zu ehelichen gedenkt. Es stimmt, all dieses Misstrauen wird euch den Magen sauer machen und euch des Nachts den Schlaf rauben. Aber das ist immer noch besser als der lange Schlaf, der kein Ende nimmt.«
Der Zwerg schob seinen schwarzen Drachen über einen Gebirgszug.
»Aber was weiß ich schon? Euer falscher Vater ist ein großer Lord, und ich bin nur ein verdrehter kleiner Affenmann. Trotzdem würde ich manches anders machen.«
Das weckte die Aufmerksamkeit des Jungen.
»Inwiefern anders?«
»An eurer Stelle würde ich nach Westen ziehen, anstelle nach Osten. Ich würde in Dorne landen und mein Banner hissen. Die sieben Königslande werden niemals wieder so reif für eine Eroberung sein wie jetzt. Ein Kindkönig sitzt auf dem eisernen Thron. Der Norden befindet sich in Auflösung, in den Flusslanden herrscht Verwüstung und Storm's End und Dragonstone sind in Rebellenhand. Wenn der Winter kommt, wird das Reich hungern. Und wer bleibt, um sich um all das zu kümmern, wer beherrscht den kleinen König, der die sieben Königslande regiert? Nun, meine süße Schwester, sonst gibt es niemanden. Meinen Bruder James dürstet nach Blut, nicht nach Macht. Er ist vor jeder Gelegenheit, die Herrschaft zu übernehmen, davongelaufen. Mein Onkel Kevin würde einen passablen Regenten abgeben, wenn ihm jemand diese Pflicht auferlegte, aber von allein wird er nicht danach streben. Die Götter haben einen Mitläufer aus ihm gemacht, keinen Anführer.
Nun, die Götter und mein hoher Vater.
Meist Tyrell würde sich das Zepter gern unter den Nagel reißen, aber meine Familie wird nicht einfach beiseite treten und es ihm überlassen. Und Stannis wird von allen gehasst. Wer bleibt also übrig? Nun, einzig Cersei. Westeros ist zerrissen und blutet aus vielen Wunden, und ich bezweifle nicht, dass meine Schwester schon damit angefangen hat, diese Wunden zu verbinden. Mit Salz. Cersei ist so sanftmütig wie König Maegor, so selbstlos wie Aegon der Unwerte und so weise wie der irre Aerys. Niemals vergisst sie eine Kränkung, gleichgültig, ob echt oder nur eingebildet. Vorsicht hält sie für Feigheit und Meinungsverschiedenheiten für Missachtung, und sie ist gierig. Gierig nach Macht, nach Ehre, nach Liebe. Tommens Herrschaft gründet auf all den Bündnissen, die mein hoher Vater so sorgfältig geschmiedet hat. Doch in Kürze wird sie sie alle zerbrochen haben, eines nach dem anderen. Landet und stellt euer Banner auf, und die Menschen werden sich eurer Sache in Scharen anschließen. Große und kleine Lords, ebenso wie das gemeine Volk. Nur wartet nicht so lange, mein Prinz. Der günstige Augenblick wird nicht von Dauer sein. Die Flut, die euch jetzt in die Höhe heben könnte, wird sich bald zurückziehen. Ihr müsst dafür sorgen, dass ihr Westeros erreicht, ehe meine Schwester gestürzt ist und ein fähigerer Regent an ihre Stelle getreten ist.
»Aber«, erwiderte Prinz Aegon, »wie könnten wir ohne Daenerys und ihre Drachen auf den Sieg hoffen?«
»Ihr müsst nicht siegen«, erklärte Tyrion, »ihr müsst nur eure Banner aufstellen, eure Unterstützer versammeln und durchhalten, bis Daenerys eintrifft und ihre Stärke mit der euren vereint.
Ihr habt gesagt, sie würde mich vielleicht gar nicht wollen.
Vielleicht habe ich übertrieben. Sie könnte Mitleid für euch empfinden, wenn ihr sie um ihre Hand anfleht.
Der Zwerg zuckte mit den Schultern.
Wollt ihr euren Thron von der Laune einer Frau abhängig machen? Wenn ihr aber nach Westeros geht, nun, dann seid ihr ein Rebell, kein Bettler. Kühn und wagemutig, ein wahrer Spross des Hauses Targaryen, der in die Fußstapfen von Aegon, dem Eroberer, tritt. Ein Drache!
Ich habe euch gesagt, ich kenne unsere kleine Königin. Wenn sie hört, dass der ermordete Sohn ihres Bruders Rhaegar noch lebt und dass dieser tapfere Junge das Drachenbanner ihrer Vorfahren einmal mehr in Westeros aufgepflanzt hat, dass er einen verzweifelten Krieg führt, um seinen Vater zu rächen und den eisernen Thron für das Haus Targaryen zurückzuerobern und dabei von allen Seiten hart bedrängt wird, dann wird sie an eure Seite fliegen, so schnell Wind und Wasser sie tragen können. Ihr seid der Letzte ihrer Linie. Und diese Mutter der Drachen, diese Sprengerin der Ketten, ist vor allem eine Retterin. Das Mädchen, das die Städte der Sklavenhändler lieber in Blut ertränkte, statt Fremden ihren Ketten gefangen zu lassen, wird wohl kaum den Sohn ihres eigenen Bruders in der Stunde höchster Not im Stich lassen. Und wenn sie Westeros erreicht und euch zum ersten Mal begegnet, werdet ihr unter Aenerys euch als Gleichgestellte gegenübertreten, als Mann und Frau und nicht als Königin und Bittsteller? Wie könnte sie euch dann nicht lieben, frage ich euch.
Lächelnd nahm er seinen Drachen und ließ ihn über das Brett fliegen.
Ich hoffe, euer Gnaden verzeihen, euer König sitzt in der Falle, tot in vier Zügen.
Der Prinz starrte auf das Spielbrett.
Mein Drache ist zu weit entfernt, um euch zu retten. Ihr hättet sie in die Mitte der Schlacht drücken sollen. Aber ihr habt gesagt, ich habe gelogen. Vertraut niemandem und behaltet stets euren Drachen in der Nähe.
Der junge Greif sprang auf und stieß das Brett um. Die Kühwasserfiguren flogen in alle Richtungen, hüpften und rollten über das Deck der Scheue Maid.
»Hebt sie auf!« befahl der Junge.
»Vielleicht ist er doch ein echter Targaryen, wenn es euer Gnaden gefällt.«
Tyrion ließ sich auf Hände und Knie nieder, krabbelte herum und hob die Figuren auf. Kurz vor der Abenddämmerung kehrten Yandri und Ysilla zur Scheue Maid zurück. Ein Träger folgte ihnen mit einer Schubkarre, auf der sich Vorräte türmten, Salz und Mehl, frische Butter, in Leinen eingeschlagener Speck, Säcke mit Orangen, Äpfeln und Pfirsichen. Yandri trug ein Weinfass auf der Schulter, Ysilla einen Hecht. Der Fisch war so groß wie Tyrion. Als Ysilla den Zwerg am Ende der Laufplanke stehen sah, blieb sie so unvermittelt stehen, dass Yandri mit ihr zusammenstieß und der Hecht beinahe zurück in den Fluss gefallen wäre. Ente half ihr, ihn festzuhalten. Ysilla starrte Tyrion an und machte eine seltsam stechende Geste mit drei Fingern.
»Ein Zeichen, um das Böse abzuhalten.«
»Kann ich bei dem Fisch helfen?« fragte er Ente.
»Nein«,
fauchte Ysilla.
»Bleib fort! Rühr nichts von dem Essen an, außer dem, was du selbst isst!«
Der Zwerg hob beide Hände.
»Zu Befehl!«
Yandri setzte das Weinfass auf den Tisch. »Wo ist Greif?« wollte er von Haldon wissen. »Er schläft. Weckt ihn. Wir haben Neuigkeiten, die er hören sollte.« »In Selhoris reden alle nur von der Königin. Es heißt, sie säße immer noch in Meereen und werde von allen Seiten bedrängt. Wenn man dem Gerede auf den Märkten Glauben schenken darf, wird sich Alt Volantis bald dem Krieg gegen sie anschließen.« Haldon spitzte die Lippen. »Auf das Geschwätz von Fischhändlern dürfen wir uns nicht verlassen. Trotzdem möchte Greif die Neuigkeiten sicherlich erfahren. Du weißt, wie er ist.« Der Halbmeister ging nach unten.
»Das Mädchen hat sich überhaupt nicht nach Westen aufgemacht.«
Ohne Zweifel hatte sie gute Gründe dafür. Zwischen Meereen und Volantis lagen 1500 Meilen Wüste, Berge, Sümpfe und Ruinen, dazu Mantaris mit seinem unheilvollen Ruf.
»Eine Stadt der Ungeheuer, heißt es. Aber wenn sie über Land marschiert, wo soll sie sonst Wasser und Vorräte finden? Über das Meer ging es schneller, aber wenn ihr die Schiffe fehlen...«
Als Greif auf Deck erschien, brutzelte der Hecht bereits über dem Kohlenbecken, und Isilla hockte über dem Fisch und beträufelte ihn mit Zitrone. Der Söldner trug sein Kettenhemd und seinen Wolfsfellmantel, dazu weiche Lederhandschuhe und eine dunkle Wollhose. Wenn es ihn überraschte, dass Tyrion auf den Beinen war, so ließ er sich davon nichts anmerken, sondern bedachte ihn nur mit dem üblichen finsteren Blick. Er nahm Yandri mit nach hinten zum Ruder, wo sie sich leise unterhielten. Der Zwerg konnte nichts verstehen. Schließlich wandte Greif sich an Haldon.
»Wir müssen wissen, ob an diesen Gerüchten etwas dran ist. Geht an Land und findet so viel wie möglich heraus. Quavo wird Bescheid wissen, falls ihr ihn auftreiben könnt. Versucht es im Flussschiffer und in der bemalten Schildkröte. Ihr wisst, wo er sich normalerweise herumtreibt.
Ja, und den Zwerg nehme ich auch mit. Vier Ohren hören mehr als zwei. Und ihr wisst ja, wie versessen Quavo auf sein Kühwasse ist.
Wie ihr wünscht. Seid vor Sonnenaufgang zurück, falls ihr euch aus irgendeinem Grund verspätet. Schlagt euch zur Goldenen Kompanie durch.
Gesprochen wie ein Lord.
Tyrion behielt den Gedanken für sich. Haldon hatte einen Kapuzenmantel angelegt und Tyrion wechselte sein selbstgenähtes Narrenkleid gegen etwas Tristes, Graues. Greif reichte jedem einen Beutel mit Silber aus einer von Illyrios Truhen.
»Damit könnt ihr Zungen lösen.«
Die Dämmerung ging schon langsam in die Dunkelheit über, als sie durch den Hafen gingen. Viele Schiffe, an denen sie vorbeikamen, wirkten verlassen, ihre Laufplanken waren hochgezogen. Auf anderen drängten sich bewaffnete Männer, die sie misstrauisch beäugten. Unter den Stadtmauern brannten über den Ständen Pergamentlaternen und warfen bunte Lichtflecken auf den gepflasterten Weg. Haldons Gesicht wurde nacheinander grün, dann rot, dann violett. Im Gewirr fremder Sprachen hörten sie vor sich eine seltsame Musik, eine dünne, hohe Flöte, die von Trommeln begleitet wurde. Hinter ihnen bellte ein Hund. Und die Huren waren unterwegs. Fluss oder Meer? Ein Hafen war ein Hafen. Und wo es Seeleute gab, waren auch Huren zu finden.
»Ist es das, was mein Vater gemeint hat? Gehen Huren dorthin? Zum Wasser?«
Die Huren von Lannisford und King's Landing waren freie Frauen. Ihre Schwestern in Zelhoris waren Sklavinnen, und ihre Fesseln bestanden aus den Tränen, die man ihnen unter das rechte Auge tätowiert hatte.
Alt wie die Sünde und doppelt so hässlich, sie alle miteinander.
Sie konnten einen Mann fast dazu bringen, der Hurerei abzuschwören. Tyrion spürte ihre Blicke, als er an ihn vorbeiwatschelte, hörte sie hinter vorgehaltenen Händen tuscheln und kichern.
»Man möchte meinen, sie hätten noch nie ein Zwerg gesehen.«
Eine Gruppe volantischer Speerträger stand vor dem Flusstor Wache. Der Fackelschein glänzte auf den Stahlkrallen, mit denen ihre Handschuhe besetzt waren. Ihre Helme waren Tigermasken, die Gesichter darunter waren mit grünen Streifen gezeichnet, die auf beide Wangen tätowiert waren. Wie Tyrion wusste, waren die Sklavensoldaten von Volantis unglaublich stolz auf ihre Tigerstreifen.
»Sehnt ihr euch nach der Freiheit?« fragte er sich. »Was würdet ihr tun, wenn diese Kindkönigin sie euch schenken würde? Was seid ihr, wenn ich Tiger? Was bin ich, wenn ich dein Löwe?«
Einer der Tiger entdeckte den Zwerg und sagte etwas, worüber die anderen lachten. Als sie das Tor erreichten, zog er den Krallenhandschuh und den verschwitzten Handschuh darunter aus, legte einen Arm um den Hals des Zwergs und rieb ihm unsanft den Kopf. Tyrion konnte sich vor Schreck nicht wehren. Im nächsten Augenblick war es auch schon vorbei.
»Er hatte dieses Benehmen einen bestimmten Grund?« fragte er den Halbmeister.
»Er sagt, es bringe Glück, den Kopf eines Zwergs zu reiben«, meinte Haldon, nachdem er sich mit der Wache in deren Sprache unterhalten hatte. Tyrion zwang sich, den Mann anzulächeln.
»Sagt ihm, es bräuchte noch mehr Glück, einem Zwerg den Schwanz zu lutschen.«
»Lieber nicht. Die Tiger sind für ihre scharfen Zähne bekannt.« Eine andere Wache winkte sie durch das Tor und fuchtelte ungeduldig mit einer Fackel herum. Haldon Halbmeister ging voraus, und Tyrion watschelte ihm wachsam hinterher ins eigentliche Selhoris. Vor ihnen breitete sich ein großer Platz aus.
Noch zu dieser Stunde war er bevölkert und laut und hell erleuchtet. Laternen schwangen an Eisenketten über Türen von Schenken und Freudenhäusern, aber hier im Inneren der Stadt waren sie aus buntem Glas gefertigt, nicht aus Pergament. Rechts brannte ein Nachtfeuer vor einem Tempel aus rotem Stein. Ein Priester in scharlachroter Robe stand auf dem Balkon des Tempels und hielt eine Predigt vor der kleinen Menschenmenge, die sich um die Flammen versammelt hatte. Vor einem Gasthaus saßen Reisende und spielten Küwasse. Betrunkene Soldaten betraten oder verließen ein Gebäude, das offensichtlich ein Bordell war, und eine Frau schlug vor einem Stall ein Maultier. Ein zweirädriger Karren rumpelte vorbei, gezogen von einem weißen Zwergelefanten.
»Das ist eine andere Welt«, dachte Tyrion, »aber so sehr unterscheidet sie sich dann doch nicht von der, die ich kenne.«
Den Platz beherrschte eine weiße Marmorstatue von einem kopflosen Mann in unglaublich verzierter Rüstung, der auf einem ähnlich geschmückten Streitross saß.
»Wer ist das denn?« wollte Tyrion wissen.
»Triarch Horonno, ein Held der Volantena aus dem Jahrhundert des Blutes. Er wurde 40 Jahre lang immer wieder zum Triarchen gewählt, bis er der Wahlen überdrüssig wurde und sich zum Triarchen auf Lebenszeit erklärte. Davon waren die Volantena überhaupt nicht begeistert. Kurz darauf wurde er zum Tode verurteilt. Man hat ihn an 2 Elefanten gebunden, die ihn in 2 Teile rissen.«
»Seiner Statue scheint mir der Kopf zu fehlen.«
»Er war ein Tiger. Als die Elefanten an die Macht gelangten, zogen ihre Gefolgsleute randalierend durch die Städte und schlugen den Statuen all derjenigen, denen sie die Schultern Krieg und Tod zuschrieben, die Köpfe ab.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Das war in einer anderen Zeit. Kommt, wir hören uns lieber an, worüber der Priester predigt. Ich schwöre, ich habe den Namen Daenerys gehört.«
Auf der anderen Seite des Platzes stellten sie sich zu der wachsenden Menge vor dem roten Tempel. Da die Einheimischen um ihn herum aufragten, konnte der kleine Mann kaum mehr sehen als ihre Ärsche. Die meisten Worte des Priesters konnte er hören, aber das hieß nicht, dass er sie auch verstand.
»Versteht ihr, was er sagt?« fragte er Haldon in der gemeinen Zunge. »Bestimmt würde ich ihn verstehen, wenn mir nicht ein Zwerg ins Ohr piepsen würde.« »Ich piepse nicht!«
Tyrion verschränkte die Arme, schaute sich um und musterte die Gesichter der Männer und Frauen, die sich versammelt hatten, um zuzuhören. Überall entdeckte er Tätowierungen.
»Sklaven. 4 von 5 Menschen hier sind Sklaven.« »Der Priester ruft die Volantena dazu auf, in den Krieg zu ziehen«, übersetzte der Halbmeister. »Aber auf der Seite des Rechts, als Soldaten des Herrn des Lichts, Rhloa, der die Sonne und die Sterne erschaffen hat und bis in alle Ewigkeit gegen die Finsternis ankämpft. Nuessos und Malakwo haben sich vom Licht abgewandt«, sagt er. »Ihre Herzen wurden von den gelben Harpien aus dem Osten verdunkelt«, er sagt.
»Drachen, ich habe das Wort verstanden, er hat Drachen gesagt.«
»Ja, die Drachen sind gekommen, um sie zur Herrlichkeit zu tragen.«
»Sie? Daenerys?«
Haldon nickte.
»Benero hat Nachricht aus Volantis geschickt. Ihre Ankunft ist die Erfüllung einer uralten Prophezeiung. Aus Rauch und Salz wurde sie geboren, um die Welt zu erneuern. Sie ist der wiedergeborene Azor Ahai. Und ihr Triumph über die Finsternis wird den Sommer bringen, der niemals endet. Der Tod selbst wird die Knie beugen und all jene, die für ihre Sache kämpfen, werden wiedergeboren.«
»Muss ich im gleichen Körper wiedergeboren werden?« fragte Tyrion. Die Menge wurde immer größer. Er spürte das Gedränge um sie herum.
»Wer ist Benero?«
Haldon zog eine Augenbraue hoch.
»Der hohe Priester des Roten Tempels in Volantis, Flamme der Wahrheit, Licht der Weisheit, erster Diener des Herrn des Lichts, Sklave Rhloas.«
Der einzige rote Priester, den Tyrion je kennengelernt hatte, war Thoros aus Myr gewesen, das stattliche, freundliche Großmaul mit den Weinflecken, und der hatte seine Zeit an Roberts Hof vertrödelt und derweil die besten Weine des Königs getrunken, wenn er nicht gerade beim Turnier sein Schwert in Flammen setzte.
»Ach, wie gern mag ich doch Priester, die fett und bestechlich und zynisch sind«, sagte er zu Haldon.
die Sorte, die gern auf weichen Seidenkissen ruht, Süßes nascht und kleine Jungen übers Ohr haut. Die ernsthaft an irgendwelche Götter glauben, machen nur Ärger.«
»Möglicherweise können wir diesen Ärger zu unserem Vorteil nutzen. Ich weiß, wo wir Antworten finden könnten.«
Haldun führte sie an dem kopflosen Helden vorbei zu einem großen Gasthaus aus Stein an der Stirnseite des Platzes. Der riesige Panzer einer Schildkröte mit Rückenkamm hing über der Tür und war in grellen Farben bemalt. Im Inneren brannten 100 rote Kerzen trüb wie ferne Sterne. Durch die Luft zog der Duft von gebratenem Fleisch und Gewürzen, und ein Sklavenmädchen mit einer Schildkröte auf der Wange schenkte hellen grünen Wein ein. Haldun blieb in der Tür stehen.
»Dort, die beiden!«
In einer Nische saßen zwei Männer an einem aus Stein gehauenen Küvassetisch und betrachteten ihre Figuren im Schein einer roten Kerze. Einer war hager und fahl, hatte dünnes schwarzes Haar und eine Nase wie ein Messer, der andere hatte breite Schultern und einen runden Bauch, und die Ringellocken hingen ihm bis über den Kragen. Keiner der beiden machte Anstalten, von dem Spiel aufzuschauen, bis Haldun einen Stuhl heranzog und sagte,
»Mein Zwerg spielt besser Küvassa als ihr beide zusammen.«
Der Größere hob den Blick und betrachtete die Eindringlinge angewidert. Dann sagte er etwas in der Sprache von Alt-Volantis, aber so schnell, dass Tyrion nicht folgen konnte. Der Dünnere lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
»Steht er zum Verkauf?«
fragte er in der gemeinen Zunge von Westeros.
»Der Triarch könnte noch einen Küvasse spielenden Zwerg für seine grotesken Schau gebrauchen.«
»Jollo ist kein Sklave.«
»Wie schade.«
Der Mann zog einen Elefanten aus Onyx.
Auf der anderen Seite des Küvasse-Tisches schob der Mann hinter dem Alabaster her die Lippen missbilligend vor. Er zog sein schweres Pferd.
»Ein schwerer Fehler«,
sagte Tyrion. Er musste seine Rolle ebenfalls spielen.
»Genau«,
sagte der dünne Mann. Er reagierte mit seinem eigenen schweren Pferd. Es folgte ein rascher Schlagabtausch, bis der dünne Mann schließlich lächelte und sagte,
»Tot, mein Freund!«
Der große Mann betrachtete das Brett finster, erhob sich und knurrte etwas in seiner Sprache. Sein Gegner lachte.
»Kommt schon! So schlimm stinkt der Zwerg doch gar nicht!«
Er winkte Tyrion zu dem leeren Stuhl.
»Hoch mit euch, kleiner Mann! Legt euer Silber auf den Tisch, und wir wollen sehen, wie gut ihr das Spiel beherrscht.«
»Welches Spiel?« hätte Tyrion fragen können. Er kletterte auf den Stuhl.
»Ich spiele besser mit vollem Bauch und einem Becher Wein in der Hand.«
Der dünne Mann wandte sich um und rief dem Sklavenmädchen zu, es solle Speis und Trank bringen.
»Der edle Quavo Nogaris ist der Zöllner hier in Selhoris«, sagte Haldun. »Ich habe ihn nicht einmal im Küvasse besiegt.«
Tyrion verstand.
»Vielleicht habe ich ja mehr Glück.«
Er öffnete seinen Beutel und stapelte Silbermünzen neben dem Brett, eine auf die andere, bis Quavo schließlich lächelte. Während sie ihre Figuren hinter der Trennwand aufstellten, fragte Haldun,
»Und? Was gibt es für Neuigkeiten flussabwärts? Gibt es Krieg?«
Quavo zuckte mit den Schultern.
»Die Junkai hätten es gern. Sie nennen sich selbst die Weisen Herren. Über ihre Weisheit kann ich nichts sagen, aber an Verschlagenheit mangelt es ihnen nicht. Ihr Gesandter kam zu uns mit Truhen voller Gold und Edelsteinen sowie 200 Sklaven, anziehenden Mädchen und zarten Jungen, die in der Kunst der sieben Seufzer ausgebildet waren. Mir wurde erzählt, seine Feste seien rauschend und seine Bestechungsgelder großzügig.«
»Die Junkischen haben eure Triarchen gekauft?«
»Nun, Jessos.«
Quavo nahm die Trennwand zur Seite und betrachtete die Aufstellung von Tyrions Heer.
»Malakwo mag alt und zahnlos sein, trotzdem ist er immer noch ein Tiger, und Donifus wird nicht mehr wiedergewählt. Die Stadt dürstet nach Krieg.«
»Warum?« fragte Tyrion.
»Meereen liegt viele Meilen jenseits des Meeres. Wie hat diese süße Kindkönigin Alt-Volantis beleidigt?« Süß!
Quavo lachte.
Wenn nur die Hälfte der Geschichten aus der Sklavenbucht stimmen, ist dieses Kind ein Ungeheuer. Sie soll blutdurstig sein, und wer die Stimme gegen sie erhebt, wird auf einen Pfahl gespießt, um qualvoll zu sterben. Es heißt, sie sei eine Zauberin, die ihre Drachen mit dem Fleisch von Neugeborenen füttert, eine Eidbrüchige, die die Götter verspottet, Abkommen bricht, Gesandte bedroht und sich sogar gegen jene wendet, die ihr treu gedient haben. Man erzählt sich, ihre Lust sei unstillbar, und sie paare sich mit Männern, Frauen, Eunuchen und sogar mit Hunden und Kindern, und wehe dem Liebhaber, der sie nicht befriedigen kann. Sie gibt ihren Körper den Männern hin, um ihre Seelen zu versklaven.
»Oh, wunderbar«,
dachte Tyrion.
»Wenn sie mir ihren Körper hingibt, so will ich meine Seele gern geben, das kleine verkümmerte Ding.«
»Man erzählt es sich«, meinte Haldon, »und mit Mann meint ihr die Sklavenhändler, die Verbannten, die sie aus Astapor und Meereen vertrieben hat, bloße Verleumdung.«
»Die besten Verleumdungen sind mit Wahrheit gewürzt«,
hielt Quavo dagegen,
»aber die wichtigste Sünde des Mädchens kann man nicht leugnen. Dieses überhebliche Kind hat sich daran gemacht, den Sklavenhandel zu zerschlagen, aber dieses Geschäft war nie auf die Sklavenbucht beschränkt. Es gehörte zum Meer des Handels, das die Welt umspannt, und die Drachenkönigin hat dieses Wasser getrübt. Hinter der schwarzen Mauer werden edle Herren aus uralten Geschlechtern um den Schlaf gebracht und lauschen, wie ihre Küchensklaven die langen Messer wetzen. Sklaven bauen unser Essen an, sie putzen unsere Straßen, unterrichten unsere Kinder, sie bewachen unsere Mauern, rudern unsere Galeeren und tragen unsere Schlachten aus, und wenn sie jetzt nach Osten schauen, sehen sie diese junge Königin in der Ferne glänzen, diese Sprengerin der Ketten. Das alte Blut kann das nicht hinnehmen. Die Armen hassen sie ebenfalls. Selbst der gemeinste Bettler steht über einem Sklaven. Diese Drachenkönigin würde ihn dieses Trostes berauben.
Tyrion schob seinen Speerträger vor. Quavo antwortete mit dem leichten Pferd. Tyrion zog seine Armbrustschützeneinfeld vor und sagte,
»Der rote Priester draußen scheint der Ansicht zu sein, Volante solle für diese Silberkönigin kämpfen, nicht gegen sie.« »Die roten Priester sollten besser ihre Zunge im Zaum halten«,
sagte Quavo Nogaris.
»Es ist bereits zu Kämpfen zwischen ihren Anhängern und denen anderer Götter gekommen. Mit seinen Hasspredigten wird Benero nur schrecklichen Zorn auf sich lenken.«
»Welche Hasspredigten?«
fragte der Zwerg und spielte mit seinem Pöbel. Der Volantener winkte ab.
»In Volantis versammeln sich jede Nacht Tausende von Sklaven und Freigelassenen auf dem Tempelplatz, um sich Beneros Gekreische über blutende Sterne und ein Schwert aus Feuer anzuhören, das die Welt reinigen wird. Er predigt ihnen, dass Volantis brennen wird, wenn die Triarchen die Waffen gegen die Silberkönigin erheben.«
»Na, die Prophezeiung würde sogar ich noch hinbekommen. Ah, das Essen!«
Das Essen bestand aus einem Teller gebratenen Ziegenfleisches, das auf einem Bett aus Zwiebelscheiben lag. Das Fleisch war stark gewürzt und duftete köstlich, außen war es verbrannt und innen roh und saftig. Tyrion zupfte sich ein Stück ab. Weil es so heiß war, verbrannte er sich die Finger, aber weil es so gut schmeckte, nahm er sich gleich noch ein Stück. Er spülte es mit dem hellgrünen volantischen Branntwein herunter, dem ersten Getränk seit einer Ewigkeit, das Wein ähnelte.
»Sehr gut«, sagte er und nahm seinen Drachen in die Hand. »Die mächtigste Figur im Spiel«,
verkündete er, während er einen von Quavos Elefanten schlug.
»Und Daenerys Targaryen hat drei, heißt es.«
»Drei«,
stimmte Quavo zu.
»Drei gegen dreimal 3000 Feinde. Grazdan Moerats war nicht der einzige Gesandte, den die gelbe Stadt ausgesandt hat. Wenn die weißen Herren gegen Meereen ziehen, werden die Legionen von Neugis an ihrer Seite kämpfen. Auch Tolosi und Elyra, sogar die Dothraki.«
Vor euren Stadttoren stehen Autotraki, sagte Haldon.
Kalpono.
Quavo winkte mit einer bleichen Hand ab.
Die Pferdeherren kommen, wir geben ihnen Geschenke und die Pferdeherren gehen wieder.
Er zog wieder mit dem Katapult, schloss die Hand um Tyrions Alabasterdrachen und nahm ihn vom Brett. Der Rest war Gemetzel, auch wenn der Zwerg noch ein weiteres Dutzend Züge durchhielt.
»Die Zeit für bittere Tränen ist gekommen«, sagte Quavo schließlich und sammelte den Silberstapel ein. »Noch ein Spielchen?«
»Nicht nötig«, sagte Haldun. »Mein Zwerg hat seine Lektion in Demut gelernt. Wir sollten lieber zu unserem Schiff zurückkehren.« Draußen auf dem Platz brannte das Nachtfeuer noch, aber der Priester war verschwunden und die Menschenmenge hatte sich längst aufgelöst. In den Fenstern des Bordells leuchtete Kerzenschein.
»Die Nacht ist noch jung«, sagte Tyrion. »Quavo hat uns vielleicht noch nicht alles erzählt, und Huren hören viel und noch viel mehr von den Männern, denen sie zu Diensten sind.«
»Brauchst du so dringend eine Frau, Jollo?«
»Wenn ein Mann nur seine Finger als Geliebte hat, wird er ihrer ziemlich schnell überdrüssig.«
»Selhoris ist vielleicht der Ort, wohin Huren gehen. Tischer könnte sogar hier sein, mit tätowierten Tränen auf der Wange.
Ich bin fast ertrunken. Danach braucht man eine Frau. Außerdem muss ich sicher gehen, dass mein Schwanz sich nicht in Stein verwandelt hat.«
Der Halbmeister lachte. »Ich werde in der Schenke am Tor auf dich warten. Aber lass dir nicht zu lange Zeit.«
»Oh, nur keine Angst, was das betrifft. Die meisten Frauen bevorzugen es, so schnell wie möglich mit mir fertig zu werden.«
Es war ein bescheidenes Bordell, verglichen mit jenen, die der Zwerg in Lannishort und King's Landing besucht hatte. Der Besitzer schien keine Sprache außer der von Volantis zu sprechen, aber das Klimpern von Silbermünzen verstand er recht gut. Und er führte Tyrion durch einen Bogengang zu einem langen Raum, in dem es nach Weihrauch duftete und wo sich vier gelangweilte Sklavinnen mit unterschiedlichen Mengen an Kleidung lustlos räkelten. Zwei von ihnen hatten schon wenigstens 40 Namenstage gefeiert, die jüngste hingegen war vielleicht 15 oder 16. Zwar wirkten sie nicht so scheußlich wie die Huren am Hafen, doch waren sie auch nicht mit Schönheit gesegnet. Eine war ganz eindeutig schwanger. Eine andere war einfach nur fett und trug Eisenringe in beiden Brustwarzen. Allen vieren waren Tränen unter ein Auge tätowiert.
»Gibt es hier ein Mädchen, das der Zunge von Westeros mächtig ist?« fragte Tyrion.
Der Besitzer blinzelte und begriff nichts. Also wiederholte Tyrion die Frage auf Hochvalyrisch. Diesmal schien der Mann den einen oder anderen Brocken mitzubekommen und antwortete in Volantisch. »Mädchen vom Sonnenuntergang«, verstand der Zwerg aus der Antwort. Tyrion nahm an, damit sei ein Mädchen aus den Königreichen der Abenddämmerung gemeint. Es gab nur eine von dort im Haus, und es war nicht Tischer. Sie hatte Sommersprossen auf den Wangen und kleine rote Locken auf dem Kopf, was vermuten ließ, dass sie auch Sommersprossen auf den Brüsten und rotes Haar zwischen den Beinen hatte.
»Sie wird genügen«, sagte Tyrion, »und einen Krug Wein dazu, roten zu rotem Fleisch.«
Die Hure betrachtete angewidert sein nasenloses Gesicht.
»Stößt mein Anblick dich ab, Süße? Ich bin ein abstoßendes Geschöpf, wie mein Vater dir sicherlich gern bestätigen würde, wenn er nicht tot wäre und im Grab verfaulen würde.«
Obwohl sie wie ein Mädchen aus Westeros aussah, sprach das Mädchen kein Wort der gemeinen Zunge.
»Vielleicht wurde sie als Kind von einem Sklavenhändler entführt.«
Ihr Zimmer war klein, doch auf dem Boden lag ein myrischer Teppich und die Matratze war mit Federn gefüllt und nicht mit Stroh.
»Ich habe schon üblere Bordelle gesehen.« »Sagst du mir deinen Namen?« fragte er,
während er einen Becher Wein von ihr entgegennahm.
»Nein?«
Der Wein war stark und sauer und erforderte keine Übersetzung.
»Ich denke, ich sollte mich um deine Möse kümmern.«
Er wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab.
»Hattest du schon einmal ein Ungeheuer im Bett? Jetzt ist die beste Gelegenheit dafür. Zieh die Kleider aus und leg dich auf den Rücken, wenn du willst. Wenn nicht auch.«
Sie blickte ihn ohne Verständnis an, bis er ihr den Krug aus der Hand nahm und ihr die Röcke über den Kopf zog. Dann verstand sie, was von ihr erwartet wurde,
Allerdings zeigte sie dabei nicht gerade große Begeisterung. Tyrion hatte so lange bei keiner Frau gelegen, dass er sich beim dritten Stoß in sie ergoss. Eher beschämt als befriedigt wälzte er sich von ihr herunter.
»Das war ein Fehler. Was für ein erbärmliches Geschöpf bin ich doch geworden.«
»Kennst du eine Frau, die Tysha heißt?«
fragte er sie, während er zuschaute, wie sein Samen aus ihr heraus auf das Bett tropfte. Die Hure gab keine Antwort.
»Weißt du, wohin Huren gehen?«
Auch darauf antwortete sie nicht. Ihr Rücken war kreuz und quer von Narben überzogen.
»Dieses Mädchen ist so gut wie tot. Ich habe gerade eine Leiche gefickt.«
Sogar ihre Augen wirkten tot.
»Sie hat nicht mal mehr die Kraft, mich zu hassen.«
Er brauchte Wein, viel Wein. Er nahm den Krug mit beiden Händen und hob ihn an die Lippen. Rot lief der Wein. Die Kehle hinunter am Kinn herab. Von seinem Bart tropfte er ins Federbett. Im Kerzenlicht sah er so dunkel aus wie der Wein, der Joffrey vergiftet hatte. Als der Krug leer war, warf er ihn zur Seite. Halb wälzte er sich, halb taumelte er zu Boden und tastete nach einem Nachttopf. Es war keiner zu finden. Sein Magen rebellierte und plötzlich fand er sich auf den Knien wieder und übergab sich auf den Teppich, auf den wundervollen, dicken Teppich aus Myrrh, der sich so gut anfühlte wie Lügen. Die Hure kreischte angeekelt.
»Dafür werden Sie ihr die Schuld geben«,
begriff er voller Scham.
»Hack mir den Kopf ab und bring ihn nach King's Landing«, drängte Tyrion sie. »Meine Schwester wird eine Lady aus dir machen und niemand wird dich je wieder auspeitschen.«
Sie verstand auch das nicht. Also drückte er ihre Beine auseinander, krabbelte dazwischen und nahm sie noch einmal. Das immerhin begriff sie. Danach war der Wein verbraucht und Tyrion ebenso. Also knüllte er die Kleider des Mädchens zusammen und warf sie an die Tür. Sie verstand den Wink und floh, woraufhin er allein in der Dunkelheit zurückblieb und sich tiefer in die Matratze sinken ließ.
»Ich bin sturzbesoffen.«
Er wagte es nicht, die Augen zu schließen, denn er fürchtete einzuschlafen. Hinter dem Schleier des Traums wartete die Gram auf ihn. Steintreppen führten endlos in die Höhe, steil und rutschig und heimtückisch, und irgendwo ganz oben wartete der Verhüllte.
»Ich will den Verhüllten nicht treffen.«
Tyrion fummelte sich seine Kleider wieder an den Leib und ertastete sich den Weg zur Treppe.
»Greif wird mir die Haut abziehen. Na, warum auch nicht? Wenn es je ein Zwerg verdient hat, gehäutet zu werden, dann ja wohl ich.«
Auf halbem Weg die Treppe hinunter rutschte er aus. Irgendwie gelang es ihm, den Sturz mit den Händen abzufangen und in ein unbeholfenes Rad zu verwandeln. Die Huren unten sahen erstaunt auf, als er am Fuß der Treppe landete. Tyrion rappelte sich auf und verneigte sich.
»Ich bin beweglicher, wenn ich betrunken bin.«
Er wandte sich an die Besitzer.
»Leider, so fürchte ich, habe ich euren Teppich ruiniert. Das Mädchen trifft keine Schuld. Lasst mich den Schaden bezahlen.«
Er holte eine Faust voll Münzen hervor und warf sie dem Mann zu.
»Gnome«, sagte eine tiefe Stimme hinter ihm.
In einer Ecke des Raumes saß ein Mann im Schatten und auf seinem Schoß regelte sich eine Hure.
»Das Mädchen habe ich gar nicht zu Gesicht bekommen, sonst hätte ich sie anstelle von Sommersprosse mit hochgenommen.«
Sie war jünger als die anderen, schlank und hübsch und mit langem, silbernem Haar. Eine Lyseni, vermutete er, aber der Mann, auf dessen Schoß sie saß, stammte aus den Sieben Königslanden. Er war stämmig und breitschultrig und zählte wenigstens 40 Jahre, wahrscheinlich sogar mehr. Sein halber Kopf war kahl, doch Wangen und Kinn waren mit wüsten Stoppeln bedeckt und auf den Armen wuchs dichtes graues Haar, sogar auf den Knöcheln seiner Finger. Tyrion mochte seinen Blick nicht, und der große schwarze Bär auf dem Wappenrock gefiel ihm noch weniger.
»Wolle? Er trägt Wolle in dieser Hitze. Wer außer einem verfluchten Ritter könnte so bescheuert sein?«
»Wie angenehm, sofern der Heimat die gemeine Zunge zu vernehmen«, zwang er sich zu sagen. »Aber ich fürchte, ihr verwechselt mich.
»Mein Name ist Hugo Hügel. Darf ich euch einen Becher Wein ausgeben, mein Freund?«
»Ich habe genug getrunken.«
Der Ritter schob die Hure zur Seite und stand auf. Sein Schwertgurt hing an einem Haken neben ihm. Er nahm ihn ab und zog seine Waffe. Stahl sirrte, als er am Leder entlang strich. Die Huren schauten begeistert zu und das Kerzenlicht schimmerte in ihren Augen. Der Besitzer des Bordells war verschwunden.
»Ihr gehört mir, Hugo.«
Tyrion konnte dem Fremden weder davonlaufen, noch ihn im Kampf besiegen. So betrunken wie er war, konnte er nicht einmal hoffen, ihn zu überlisten. Also breitete er die Hände aus.
»Und was beabsichtigt ihr mit mir anzustellen?«
»Euch ausliefern«, sagte der Ritter. »Und zwar an die Königin.«